deine Pflicht, halt rein dein Herz, mehr brauchst du nicht.
Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Spruch oder ähnliche. In meiner Kindheit waren die sehr beliebt für Poesiealben. Jetzt ist meine Kindheit aber auch schon ein paar Jahre her und heutzutage würde wahrscheinlich niemand mehr so etwas schreiben. Denn die Zeiten haben sich geändert. Auf Gott vertrauen immer weniger Menschen. Seine Pflicht tun, das hört sich irgendwie so preußisch-militärisch an, nach sich anstrengen, sich überwinden müssen, um irgendetwas zu tun. Und das passt nicht mehr in unsere auch so moderne Zeit, wo ja jedem doch angeblich alle Wege offen stehen. Und auch diese Aufforderung, sein Herz reinzuhalten, klingt so richtig altmodisch. Wer kann sich überhaupt irgendetwas darunter vorstellen? Ein reines Gewissen oder eine saubere Weste, das kommt uns noch irgendwie bekannt vor. Aber was es mit einem reinen Herzen auf sich hat, das ist wohl schon lange in Vergessenheit geraten. Leider. Unsere Welt sähe anders aus, wenn manche dieser scheinbar so altmodischen Begriffe und Werte noch Bedeutung hätten. Und damit träume ich mich nicht in die Vergangenheit zurück und schwärme von der guten alten Zeit, die war auch nicht so gut gewesen. Aber es gab doch manche Einstellungen, Werte und auch Normen, deren Verlust wirklich ein Verlust ist. Mag sein, dass ich das etwas pessimistisch sehe, aber ich habe den Eindruck, dass der Ausdruck reines Herz zu den aussterbenden Wörtern gehört. So wie Backfisch oder Ratzefummel, falls noch jemand von euch diese Wörter kennt. Und ein Wort, das ich nicht kenne, dem kann ich auch keine Bedeutung geben. Danach kann ich mich nicht ausstrecken und es in mein Leben integrieren. Dabei wusste schon König David vor gut 3000 Jahren, was ein reines Herz ist und dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Er hat darum gerungen. Gab es oder gibt es überhaupt Menschen mit einem reinen Herzen? Wie sieht so jemand aus? Ist ein reines Herz nicht doch nur ein frommer Wunsch, dem kein Mensch gerecht werden kann, der also eher fürs Poesiealbum taugt und nicht so für das wirkliche Leben? Vielleicht können wir heute gemeinsam eine Antwort auf diese Fragen finden und etwas für unser Leben mitnehmen. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die sich mit einem reinen Herzen beschäftigen. Und drei markante habe ich für die heutige Predigt ausgesucht. Psalm 24, Vers 4 ist einer davon. In diesem Gebet macht David sich Gedanken darüber, unter welchen Bedingungen ein Mensch sich Gott nähern darf, in den Tempel einziehen darf. In Vers 3 fragt er: Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und ein Teil seiner Antwort lautet: Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Aus diesen Worten Davids spricht seine Scheu, sich Gott zu nähern. Er wusste instinktiv, dass dieser große, heilige und reine Gott und wir Menschen nicht zusammenpassen. Dass es nicht normal ist, sich Gott zu nähern, ihn anzubeten, sich vor ihn hinzustellen. Wer darf das denn überhaupt, fragt er hier. Und seine Antwort ist unter anderem, wer ein reines Herz hat. Ein reines Herz. Wir ahnen, dass das mehr ist als ein gutes Gewissen oder eben eine weiße Weste. Das geht in die Tiefe. Das berührt unser Innerstes. Nach dem biblischen Verständnis ist das Herz der Kern des Menschen, sein innerstes Wesen. Hier ist auch der Sitz für sein Wollen, sein Fühlen und sein Denken. Sein seelisch-geistliches Zentrum liegt hier. Im Herzen trifft der Mensch auch seine Entscheidungen, auch die Entscheidung für oder gegen Gott. Und so entscheidet sich im Herzen eben auch, ob Gott bei einem Menschen einen Zugang bekommt, ob sein Wort in diesem Menschen Wurzeln fassen kann. Wir stellen mit unseren Entscheidungen die Weichen für unser ganzes Leben bis in die Ewigkeit hinein. Dessen sind die meisten Menschen sich aber leider gar nicht bewusst. was sich in unserem Herzen abspielt, das hat Einfluss auf alles in unserem Leben. Und wir sollten deshalb gut auf unser Herz aufpassen. Und vielleicht wird uns auch jetzt deutlich, dass die Reinheit des Herzens von großer Bedeutung ist. Denn wenn das Herz unser Kern ist, unser Zentrum, dann hat auch die Reinheit oder Unreinheit dort Auswirkungen auf unsere gesamte Existenz. Die Reinheit des Herzens ist nach dem, was die Bibel sagt, gleichbedeutend mit der Reinheit des ganzen Wesens eines Menschen. Wer also im Herzen rein ist, in seinem Kern rein ist, in dem gibt es keinen Zwiespalt. Da ist kein Platz für Dunkelheit oder für Hintergedanken. Ein Mensch mit einem solchen reinen Herzen hat ein einfaches, ungeteiltes Herz. Und das bedeutet nicht, dass er ein bisschen dumm wäre oder naiv, sondern das ist der Sinn, dass dieser Mensch eindeutig ist, dass er nicht hin und her schwankt in seinen Entscheidungen, in seinen Meinungen oder in seinen Einstellungen. Wer ein solches Herz sein eigen nennt, der hat es voll und ganz an Gott gehängt. Er orientiert sich an ihm, denn Gott ist die Quelle aller Reinheit und der Schöpfung dieser Einheit. Ein solcher Mensch ist auch offen für Gottes Reden, für sein Wort. Er öffnet sein Herz für Gott. So ein Mensch lässt sich auch verwandeln oder korrigieren, wo es notwendig ist. Denn diese Reinheit kommt ja nicht von alleine in uns hinein. Wir können sie nicht produzieren, wir können sie nicht selber schaffen. Das wird uns sehr schnell klar, wenn wir jetzt vielleicht mal so ganz kurz darüber nachdenken, was sich so alles in unserem Herzen abspielt. Gerade auch in diesem Moment oder heute früh. Was haben wir schon alles so gedacht und gewollt und gefühlt und für Entscheidungen getroffen? Da muss sich jetzt niemand äußern. Aber uns wird wahrscheinlich sehr schnell bewusst, dass nicht alles, was sich in uns abspielt, die Bezeichnung rein verdient hat. Wahrscheinlich eher das Wenigste. Meistens ist es in unserem Herzen ziemlich dunkel. Wir sind weit davon entfernt, ein reines Herz zu haben. Da wohnen eher Schuld und Sünde, eben Unreines, in jedem von uns und jeden Tag. Ein unbekannter Verfasser hat einen Text geschrieben, der seit langem an unserem Kühlschrank hängt. Und da heißt es: Lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett steigen. Und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Da hatte jemand Humor und jemand, der weiß, wie es im Leben zugeht. Hier spricht ein Realist und wahrscheinlich auch jemand, der aus Erfahrung spricht. Auch einem David erging es so. Er hat einen weiteren Psalm geschrieben, Psalm 51, in dem er uns einen offenen und ehrlichen Blick in die Dunkelheit seines Herzens gibt. Wir können mitverfolgen, wie er mit seiner Sünde ringt. Nach seinem Ehebruch mit Bathseba bekennt er in einem bewegenden Gebet Gott seine Schuld und bittet ihn: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Hier bekennt ein Mensch seine Ohnmacht und er wendet sich deshalb an den, der alle Macht auf dieser Welt hat. An den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der es auch schaffen kann, dass sich Schuld und Sünde einfach in Luft auflösen und ein beladenes Herz wieder rein wird. David hat es schmerzlich erfahren, dass es uns als sündhafte Menschen gar nicht möglich ist, uns selber ein reines Herz zu schaffen. Wir bekommen das nicht hin, egal wie sehr wir uns auch anstrengen. Nur Gott kann uns diese Reinheit geben, die wir brauchen und die wir suchen. Es wäre doch schön, wenn wir je nach Notwendigkeit unser Herz einfach mal so in die Waschmaschine stecken könnten. Bei leichten Verfehlungen 30 Grad und bei stärkeren Verschmutzungen 60 Grad. Und alles wird wieder sauber, so als ob nie irgendwas gewesen wäre. Keiner hat etwas gesehen und keiner hat etwas gemerkt. Und wir stehen wieder rein vor Gott da. Aber so läuft das nicht. Und es ist auch gut so, denke ich. Denn wir würden wahrscheinlich bei unseren Waschversuchen wieder die diversen Fehler machen und hinterher genauso schmutzig sein wie vorher. Wir brauchen also jemanden, der uns hilft. Jemand, zu dem wir mit unserem Herzen kommen können. Egal, was sich darin gerade abspielt. Egal, was wir auf uns geladen haben. Schuld und Sünde sitzen in uns drin, in unserem Herzen. Der Ursprung liegt in uns selber. Und Jesus hat es sehr schön in Matthäus 15,19 gesagt. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Und genau so ist es. Wenn wir ehrlich uns gegenüber sind, dann können wir Jesus nur voll und ganz zustimmen. Wahrscheinlich hat niemand alles, was Jesus hier aufgeführt hat, in seinem Herzen, aber sicherlich irgendetwas schon. Und wir müssten verzweifeln oder auch krampfhaft versuchen, uns eben diese eigene weiße Weste zu stricken, wenn wir Gott nicht hätten. Ohne ihn gibt es keinen wirklichen Ausweg aus unserem Versagen. Ohne Gott können wir kein reines Herz bekommen und nicht vor ihm stehen. Aber er, der eben der Ursprung aller Reinheit und Heiligkeit ist, macht uns ein Angebot. Er will uns reinmachen und uns reinigen von aller Schuld. Denn er möchte, dass wir als verwandelte Menschen und als Gereinigte vor ihm stehen, mit ihm leben und ihm nachfolgen. Deshalb fragt Gott jeden von uns: Willst du, dass ich dich reinmache? Willst du das wirklich? Der Gott, für den wir wie ein aufgeschlagenes Buch sind, der unser Innerstes besser kennt als wir uns selber, der verdammt uns nicht, sondern er sieht uns voller Liebe an. Er bietet uns Reinheit an. Willst du, dass ich dich reinmache? Darf ich dir ein reines Herz schenken? Alles Dunkle und Beschämende und Bedrängende aus deinem Leben entfernen und dir ein einfaches und ungeteiltes Herz geben? Das Angebot steht. Der Weg ist offen für ein neues und verändertes Leben, für ein Leben, in dem ich wieder im Reinen bin. Mit mir selber, mit meinem Nächsten und mit Gott. Wir dürfen selber entscheiden, wie wir auf Gottes Fragen und sein Angebot antworten. Ob wir unser Vertrauen auf ihn setzen, ob in uns die Bereitschaft da ist, uns helfen zu lassen, unsere Schuld zu bekennen. Es gibt so ein schönes Bild, das vor einiger Zeit über WhatsApp verschickt wurde und dann auch mal irgendwann den Weg zu mir gefunden hat. Da sieht man so einen winzig kleinen Menschen als Strichmännchen gezeichnet und er hält in seiner Hand ein rotes Herz. Gegenüber steht Jesus, eine große Gestalt in einem langen weißen Gewand. Und der Mensch hält Jesus so sein Herz hin und sagt: Mehr habe ich nicht. Und Jesus antwortet: Mehr möchte ich nicht. Und dieses Bildchen trifft in seiner Einfachheit den Kern. Wir müssen Gott nichts beweisen. Wir müssen uns nicht vor ihm mit irgendwelchen Leistungen darstellen. Wir brauchen aber auch nicht vor ihm davonzulaufen oder uns zu verstecken. Zum einen weiß er ja sowieso, wo wir sind, und zum anderen kennt er uns auch besser, als wir uns selber kennen. Und trotzdem liebt er uns und er nimmt uns an. Gott beschönigt nichts, das ist auch richtig. Er nennt unsere Sünde beim Namen. Und das ist nicht immer schön und es gilt es auch auszuhalten. Aber Gottes Urteil über uns ist kein Todesurteil. Er schickt uns auch nicht in die Verbannung, sondern er macht uns ein Angebot zum Leben. Er will nur unser Vertrauen und unser Herz, um es zu reinigen, um es in ein warmes und weiches Herz zu verwandeln. In ein ungeteiltes Herz, das in Einfachheit und Treue sich an ihn hängt. und so auch die Kraft bekommt, alles loszulassen, was uns von Gott trennt. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Dieses Gebet von David markiert den Anfang eines Kreislaufs, eines Lebens mit Gott, mit einem reinen Herzen und in enger Gemeinschaft mit ihm. Es beginnt mit unserer Bereitschaft, Gott zu vertrauen und uns unter sein Urteil zu stellen. Er antwortet darauf. Er vergibt uns unsere Schuld. Er reinigt uns von aller Sünde, schenkt uns ein reines Herz. Das ist nach dem, was wir im Psalm 24 gehört haben, eine Voraussetzung, um vor Gott stehen zu können, um zu ihm zu kommen. Das Verrückte ist ja, dass Gott selber diese Voraussetzung schafft. Er möchte es, dass wir vor ihm stehen. Er möchte in einer Beziehung mit uns leben. Und weil er weiß, dass wir eben nicht die notwendigen Mittel dazu haben, schafft er sie uns. Es ist einzigartig und wunderbar. Es gibt auf der ganzen Welt keine Religion oder keine spirituelle Ausrichtung, die so einen Gott hat. Gott möchte unser Leben neu machen. Und dazu braucht es ein neues, reines Herz. Im Psalm 24 lesen wir bei David, dass ein Mensch mit einem solchen Herzen auch Gottes Segen und seine Gerechtigkeit empfangen wird. Wer sich Gott anvertraut, sich von ihm verändern lässt, bekommt also seinen Segen noch dazu. Ein Leben unter Gottes Segen. Gibt es ein lohnenswerteres Ziel auf dieser Welt? An Gottes Segen ist alles gelegen, ist auch so ein Spruch aus der vergangenen Zeit, der nicht mehr aktuell ist, aber immer noch wahr. In unserem Stadtteil, der früher mal ein Dorf war, gibt es noch ein ehemaliges Bauernhaus und die Errichter dieses Hauses haben diesen Spruch auf die Hauswand schreiben lassen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Sie wussten, wer ein Leben unter Gottes Segen lebt, sein Leben unter Gottes Segen stellt, der kann beruhigt seiner Arbeit nachgehen. Aber Gottes Segen ist nicht alles, was die Folge eines reinen Herzens ist. In den Seligpreisungen stellt Jesus noch eine ganz andere Dimension her. Er sagt in Matthäus 5,8: Selig sind oder glücklich sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Nach dem, was wir bisher gehört haben, können wir hoffentlich mit Jesus darin einstimmen, dass ein Mensch, der ein reines Herz hat, selig oder glücklich genannt werden kann. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Wer ein reines Herz hat, wird Gott schauen. Was meint er damit? Wie sieht das aus, wenn wir Gott schauen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich habe versucht, ein Bild zu finden oder irgendeine nachvollziehbare Erklärung, aber es ist mir nicht gelungen. Es übersteigt einfach meine Vorstellungskraft. Der Ausspruch Jesu bleibt in gewisser Weise rätselhaft. Aber er knüpft an eine alte Sehnsucht der Israeliten an. Sie sehnten sich danach, Gott schauen zu dürfen. Obwohl Gott ja eindeutig zu Mose gesagt hatte, und damit meint er im Prinzip auch alle anderen Menschen, dass ein sündiger Mensch Gott eben nicht schauen kann. Denn kein Mensch wird leben, der Gott sieht. Aber die Sehnsucht und die Hoffnung der Israeliten blieb bestehen. Das können wir zum Beispiel auch bei Hiob sehen, der in seiner ganzen Not immer noch an der Hoffnung festhielt, irgendwann Gott schauen zu dürfen. Gott hat diese Sehnsucht nach ihm in uns hineingelegt. Nach einer Beziehung mit ihm, nach einem bei ihm sein. Irgendwo in uns drin ist sie, diese Sehnsucht, weil wir instinktiv wissen, dass wir nur bei Gott wirklich heil werden, nur bei ihm wirklichen Frieden finden und zur Ruhe kommen. Sicherlich können wir uns vielleicht auch auf die Ewigkeit vertrösten, auf die neue kommende Welt. Wenn Jesus wiederkommt und es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, dann werden wir Gott auch sehen. Dann wird Gott mitten unter uns wohnen und wir werden seine Herrlichkeit schauen. Er hat es uns versprochen und in der Offenbarung bekommt Johannes auch die Bestätigung. Die Seligpreisung Jesu bezieht sehr wahrscheinlich dieses Wunder in der neuen Schöpfung mit ein, wenn wir Gottes Angesicht tatsächlich sehen dürfen, wenn wir ungehinderten Zugang zu ihm haben werden. Aber Jesus hat ja diese Seligpreisungen nicht zu Menschen gesprochen, irgendwann mal später, sondern zu Menschen im Hier und Jetzt, die hier und jetzt Hoffnung suchen und Frieden suchen, eine Antwort auf ihre Fragen nach dem Sinn des Lebens. Er hat die Bergpredigt, diese Rede aller Reden, nicht als Vertröstung für irgendwann später gehalten. Und auch nicht für wenige Auserwählte, für einzelne Menschen, die in irgendeiner überwältigenden Vision einen Blick in den Himmel werfen durften. Die Bergpredigt gilt uns allen. Was meint er also damit, wenn er denen, die ein reines Herz haben, ein Sehen Gottes verspricht? Ich denke, dass Jesus uns sagen möchte, dass der Mensch, der sein ganzes Herz auf Gott ausrichtet, sich an ihn hängt, alles von ihm erhofft und erwartet, einen anderen Blick auf die Welt und auf Gottes Macht bekommt. Ein anderes, tieferes Gespür für Gottes Handeln in dieser Welt, für seine Begleitung im Alltag, für die großen und kleinen Wunder, die Gott jeden Tag in unserem Leben tut. Denn auch das ist eine Art, Gott zu schauen, wenn wir sein Wirken in unserem Leben sehen. Wer das erlebt, der weiß sich geborgen und aufgehoben. Dessen Leben hat einen Sinn, ein Ziel. Und er spürt auch die Sehnsucht danach, dass Gottes Herrschaft in dieser Welt endlich Realität wird und dass sein Reich kommt. Ein solcher Mensch wird sich mit hineinnehmen lassen in Gottes Plan für diese Welt und daran mitarbeiten. Daran mitarbeiten, dass auch andere Menschen diese unendliche Liebe Gottes erspüren können und erleben können. Wie und wo auch immer. Und vielleicht wird ein solcher Mensch auch einstimmen können in den etwas eingestaubten Vers, den wir am Anfang der Predigt gehört haben. Vertrau auf Gott, tu deine Pflicht, halt rein dein Herz, mehr brauchst du nicht. Gott will uns ein reines Herz schenken, uns mitnehmen in das Abenteuer eines Lebens mit ihm. Dazu braucht es unser Vertrauen, unsere Bereitschaft, uns von ihm verändern zu lassen. Er fragt uns auch heute noch: Willst du, dass ich dich reinmache? Amen.